Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig hat die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer die Machtfrage gestellt. Am Ende ihrer Rede sagte die Parteichefin, wer mit ihrem Kurs nicht einverstanden sei, solle jetzt neu über den Parteivorsitz entscheiden. Danach bekam Kramp-Karrenbauer minutenlangen Beifall. Ihr Rivale Merz versicherte in seiner anschließenden Rede, er stehe loyal zur Parteiführung und zur Bundesregierung.
Eine Parteichefin, ganz offenbar, erleichtert. 7 Minuten Applaus nach einer teils kämpferischen anderthalbstündigen Rede. Nach all der Kritik an ihr, Misserfolgen bei den Landtagswahlen und einer offenen Führungsdebatte fordert sie überraschend das Vertrauen ihrer Partei ein.
Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
Doch vorerst bleibt sie seit einem Jahr im Amt die Nummer eins. Sie stellt die Machtfrage, die so auf dem Parteitag heute gar nicht anstand. Gleichzeitig betont sie, die Partei müsse sich jetzt auf Zukunftsaufgaben konzentrieren, wirbt für sich und ihre Haltung.
Ich lasse mich nicht in eine Schublade stecken. Ich bin konservativ genauso gut, wie ich liberal bin und wie ich sozial bin. Und nur wenn alle diese Flügel, ihre Flügel ausstrecken können, dann werden wir als Partei auch wieder in andere Sphären fliegen können.
Bei der Aussprache zu ihrer Rede zeigen sich die Widersacher zurückhaltend. Ihr schärfster Kritiker Friedrich Merz, der das Erscheinungsbild der Regierung als grottenschlecht bezeichnet hatte, sogar solidarisch. Vor den Delegierten greift er lieber den Koalitionspartner an.
Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal. Und wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung.
Die CDU werde ihre Grundsatzentscheidung über die künftige Mannschaftsaufstellung erst nächstes Jahr treffen, so Merz. Er sei dabei, wenn er wünscht.
Zum Bundesparteitag der CDU nun Tina Hassel live aus Leipzig.
Der Saal hielt förmlich den Atem an, als die angeschlagene CDU-Chefin am Ende die Machtfrage stellt und ihre Kritiker völlig überrumpelt. AKK ist zurück im Spiel und verschafft sich erst einmal Zeit. Ihren potenziellen Herausforderern, allen voran Friedrich Merz, blieb gar nichts anderes übrig, als sich betont loyal hinter sie zu stellen. Die K-Frage aber bleibt weiter offen. Erst in einem Jahr wird geklärt, wer die Union in den Wahlkampf führen soll. Warum AKK jetzt schon zum maximalen Drohpotenzial gegriffen hat, fragen sich deshalb einige Delegierte verwundert. Zumal die Revolte eher unwahrscheinlich war und die kritischen Anträge bereits entschärft. Dass die Parteichefin nach nur knapp einem Jahr ihren größten Trumpf spielt, zeigt, wie sehr sie unter Druck steht. Zurück zu Thorsten Schröder.
Die IG Metall hat mit einem Aktionstag vor einem drohenden, großflächigen Stellenabbau in der Autobranche gewarnt. Die Gewerkschaft fordert eine sichere Beschäftigung auch in Zeiten des Wandels. Die über lange Zeit erfolgreiche Branche leidet unter den hohen Kosten der angestrebten Umstellung auf Elektromotoren. Zudem erwarten Hersteller eine allgemein sinkende Nachfrage nach Autos. Mehrere Unternehmen haben bereits angekündigt, Arbeitsplätze zu streichen.
Es knirscht gewaltig in der Automobilbranche und sie fürchten, das ausbaden zu müssen. Tausende sind heute dem Ruf der IG Metall nach Stuttgart gefolgt, denn die sieht die Arbeitsplätze in der Metallbranche in Gefahr.
Schluss mit dem Jobabbau! Finger weg von unseren Arbeitsplätzen! Und wir lassen uns unsere Zukunft nicht klauen, Kolleginnen und Kollegen!
Tatsächlich weht ein rauerer Wind auch im Autoland Baden-Württemberg. So hat Daimler vergangene Woche angekündigt, als Sparmaßnahme jede 10. Stelle in der Führungsebene streichen zu wollen. Audi in Neckarsulm wird ab kommendem April die Nachtschicht abschaffen. Die Automobilbranche im Sparmodus, das merken auch die Zulieferfirmen.
Unsere Kunden kommen natürlich regelmäßig und bitten oder auch drängen uns, weitere Effizienzsteigerungen durchzusetzen intern, um die als Preisreduzierung weiterzugeben. Und in solchen aktuell sehr angespannten wirtschaftlichen Situationen, wie wir sie haben, ist das natürlich nochmal forciert.
Eine angespannte wirtschaftliche Situation, verursacht auch durch den späten Kurswechsel zur Elektromobilität. Arbeitszeitverkürzung ist bei vielen Zulieferern die Folge oder gar Stellenabbau. In dieser Krise soll nun auch der Bund helfen. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall unterstützt eine Initiative der baden-württembergischen Landesregierung. Die fordert in einem Brief an Arbeitsminister Heil Unterstützung, beispielsweise durch flexiblere Regeln bei der Kurzarbeit.
Es werden aber auch Arbeitsplätze wegfallen. Auch da müssen wir als Arbeitgeber, aber auch die IG Metall, müssen ehrlich sein. Unqualifizierte Menschen, schlecht qualifizierte Menschen, einfache Arbeitsplätze, die werden uns in diesem Transformationsprozess verloren gehen.
Deutschlandweit gibt es mehr als 800.000 Beschäftigte in der Automobilindustrie. In Baden-Württemberg allein sind es fast 500.000. Etwa jeder zehnte Arbeitsplatz hängt hier an den Autokonzernen.
In der Chemie- und Pharmabranche ist ein langfristiger Tarifabschluss erzielt worden. Er hat eine Laufzeit von je nach Region bis zu 29 Monaten. Die Löhne und Gehälter steigen moderat. Vom Juli nächsten Jahres an gibt es 1,5% mehr und ein Jahr später 1,3%. Außerdem finanzieren die Arbeitgeber eine Pflegezusatzversicherung. Zudem gibt es zunächst 2, später 5 freie Tage pro Jahr, die auch langfristig angespart werden können. Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank Lagarde hat die Regierungen der Eurozone aufgefordert, mehr für eine positive Wirtschaftsentwicklung zu tun. Die Länder müssten verstärkt investieren, sagte sie beim European Banking Congress in Frankfurt, ihrem ersten großen Auftritt seit der Amtsübernahme. Gleichzeitig kündigte Lagarde an, sie werde die sehr lockere Geldpolitik ihres Vorgängers Draghi fortsetzen.
Es ist ihr erster großer Auftritt als EZB-Präsidentin und Christine Lagarde scheut sich nicht, gleich deutlich zu werden. Wie ihr Vorgänger Mario Draghi fordert sie gerade auch die deutsche Regierung auf, aktiv zu werden, um die Währungsunion und die Wirtschaft zu unterstützen. Investitionen sind ein besonders wichtiger Teil der Antwort auf die Herausforderungen von heute, da sie sowohl die Nachfrage von heute als auch das Angebot von morgen sind. Und natürlich müssen Investitionen je nach Land gestaltet werden. Von Finanzminister Olaf Scholz fordert Lagarde die Vollendung der Bankenunion, damit sich ein gemeinsamer europäischer Finanzmarkt bildet. Scholz sieht in diesem Zusammenschluss ebenfalls Chancen.
Der erste Schritt ist besseres Wachstum. Im Hinblick auf die Finanzindustrie gilt natürlich, dass wenn sie mitspielen will auf globalen Märkten, und das ist unverzichtbar, sie natürlich die gleichen Entfaltungsmöglichkeiten haben müssen, wie es amerikanische Unternehmen in den USA, wie es chinesische Unternehmen in China, wie es indische Unternehmen in Indien haben.
Die Geschäftsbanken wollen diesen gemeinsamen europäischen Finanzmarkt. Wenn die Bankenunion Erfolg hat, würde die internationale Bedeutung des Euros steigen. Dem global dominierenden Dollar würden weitere Währungen zur Seite gestellt. Wie aber genau diese Union aussehen soll und vor allem, ob einige hochverschuldete Banken vorher saniert werden müssen, bleibt offen.
Im aufsehenerregenden Fall des libanesischen Clan-Mitglieds Miri hat das Bremer Verwaltungsgericht den Weg für eine sofortige Abschiebung freigemacht. Ein Eilantrag seines Verteidigers, der das verhindern sollte, blieb erfolglos. Der 19-mal rechtskräftig verurteilte Miri war im Sommer schon einmal abgeschoben worden. Er reiste jedoch illegal wieder nach Deutschland ein und stellte einen Asylantrag. Der wurde umgehend abgelehnt. Miri sitzt derzeit in Abschiebehaft. Bei landesweiten Protesten sind in Kolumbien 3 Menschen ums Leben gekommen. Bei Ausschreitungen gab es auch zahlreiche Verletzte. Hunderttausende Demonstranten waren gestern zunächst friedlich gegen die Politik des rechtskonservativen Präsidenten Duque auf die Straße gegangen. Kolumbien ist nach Brasilien das bevölkerungsreichste Land Südamerikas. Mehr als 50 Jahre herrschten dort bürgerkriegsähnliche Zustände. Guerillagruppen wie die FARC kämpften gegen die Regierung. Trotz eines 2016 geschlossenen Friedensabkommens bestimmen Korruption und anhaltende Gewalt weiter den Alltag in Kolumbien.
Es ist ein Tag, der hier als historisch gilt. Kolumbien ist kein Land, in dem Massendemonstrationen Tradition haben. Doch massive Unzufriedenheit bringt landesweit Hunderttausende auf die Straße gegen die grassierende Korruption, gegen geplante Renten- und Sozialreformen. Das Volk drückt hier seine Gefühle aus. Wir haben die soziale Ungerechtigkeit satt. Ganz Lateinamerika erwacht. Man könnte sagen, es ist unser politischer Frühling. Es geht auch um den brüchigen Friedensprozess mit der linken FARC-Guerilla. Einst im Friedensvertrag gemachte Zusagen der Regierung werden nicht eingehalten. Mehr und mehr kehren darum zu den Waffen zurück. Für Wut sorgen ebenfalls die zahlreichen Morde an indigenen Menschenrechtsaktivisten, die ungestraft bleiben. Präsident Duque ruft die Demonstranten zum Dialog auf. Wir hören euch. Der soziale Dialog ist ein zentrales Anliegen dieser Regierung. Wir werden ihn in jedem Bereich unserer Gesellschaft vertiefen, unsere soziale Agenda beschleunigen, ebenso wie den Kampf gegen die Korruption. Am Nachmittag schlagen die Proteste in Gewalt um. Randalierer sollen versucht haben, in Regierungsgebäude zu gelangen. Andere Demonstranten wollten dies verhindern. Es kommt zu Plünderungen. Der Präsident lässt hart durchgreifen. Das Geschehene war reiner Vandalismus, kein Ausdruck des Bürgerwillens, der auch nicht durch das Recht auf Proteste legitimiert wird. Landesweit werden 3 Menschen getötet, es gibt mehrere hundert Verletzte auf Seiten der Demonstranten und der Sicherheitskräfte.
In der irakischen Hauptstadt Bagdad hat es den 2. Tag in Folge schwere Straßenkämpfe gegeben. Die Polizei setzte scharfe Munition und Tränengas gegen Regierungsgegner ein. Dabei wurden 3 Demonstranten getötet, hieß es aus Sicherheitskreisen. Seit mehr als einem Monat kommt es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Proteste richten sich unter anderem gegen weit verbreitete Korruption und Arbeitslosigkeit.
Die oberste katholische Laienorganisation in Deutschland hat heute den Weg für den Reformprozess in ihrer Kirche freigemacht. Auf der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken stimmten die Delegierten der Satzung für den sogenannten synodalen Weg zu. An den Beratungen sollen sowohl Laien als auch Bischöfe beteiligt sein. Unter anderem wird es dabei um die Missbrauchsfälle gehen.
Zahlreiche Missbrauchsskandale haben die katholische Kirche erschüttert. Das treibt auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken um. Als besonders schlimm empfinden die Laienvertreter, dass sexueller Missbrauch durch Priester immer noch nicht lückenlos aufgeklärt wurde.
Wir fordern eine absolute Gerichtsbarkeit, alle Fälle aufzuarbeiten, alle Mitwissenden zur Verantwortung zu ziehen, den Opfern die Entschädigung, Unterstützung, Therapien auch zu geben, die sie brauchen, weil dieses Leid, was die Menschen erlitten haben, ist durch nichts wieder gut zu machen.
Missbrauchsopfer will die Kirche finanziell entschädigen. Aus einigen Bistümern kam nun der Vorschlag, dafür auf das Geld der Kirchensteuer zurückzugreifen. Das lehnen die katholischen Laien ab, denn dieses Geld gehöre den Gemeinden und den einfachen Mitgliedern. Außerdem würde das Image der Kirchensteuer dadurch weiter leiden. Die Bischöfe hätten andere Geldquellen wie Immobilien oder Kunstschätze.
Die Kirchensteuermittel sind mal allemal ganz aktuell und sehr offensichtlich Mittel, die von den Kirchengläubigen kommen. Was jetzt deutlich wird, dass erstmal viel transparenter klar werden muss, wer verfügt hier eigentlich über welches Geld, hat Zugriff auf welche Zahlen.
Die katholische Kirche ist in der Krise, so sieht es das Zentralkomitee der Katholiken und fordert Reformen, zum Beispiel eine offenere Diskussion über die kirchliche Sexualmoral.
In Bangkok hat Papst Franziskus thailändische Würdenträger verschiedener Religionen getroffen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche rief die Glaubensgemeinschaften in seiner Rede zum Zusammenhalt auf. Nur so könnten Konflikte gelöst werden. Globalisierung und raschem Fortschritt stünden Armut, Migration und Hungersnöte gegenüber. Beim Dialog solle der eigene Hintergrund und die kulturelle Vielfalt nicht aufgegeben werden. Morgen wird Franziskus in Japan erwartet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 23. November.
Ein Tief, das von der Biskaya zum Mittelmeer zieht, sorgt im Alpenraum für einen Föhnsturm und südlich davon für ergiebige Regenfälle. Bei uns ist es heute Nacht im Süden und Westen teilweise klar, sonst gibt es oft Nebel oder Hochnebel und vereinzelt fallen ein paar Tropfen. Morgen kann sich im Westen und Süden, später auch im Osten, öfter die Sonne durchsetzen. Ansonsten halten sich gebietsweise zähe Nebelfelder oder sind ein paar Wolken unterwegs. An der Spree heute Nacht bis 7 Grad, auf der Schwäbischen Alb dagegen leichter Frost. Morgen Werte von 6 Grad im Thüringer Becken bis 15 Grad bei Föhn am Alpenrand. Auch am Sonntag vor allem im Westen und Süden öfter Sonnenschein, sonst bleibt es vielerorts trübe. In der neuen Woche kommen wieder zunehmend Wolken hinzu, die ab und zu etwas Regen im Gepäck haben.
Um 21.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Geklärte Machtfrage. Kramp-Karrenbauer kann CDU wieder begeistern. Und ungeklärte Entsorgung. Ausgebrannter Tesla wird in Österreich zum Problemfall. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.